Herzlich willkommen zur 8. Folge von Heiter bis Hypochondrisch. Mein Name ist Sebastian Maus.
Mein Name ist Stefan Horn.
Herzlich willkommen und wir haben heute den Herrn Dr. Med. Johannes Becker-Pfaff zu Gast. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, vor allen Dingen, dass es sehr kurzfristig geklappt hat. Vielen Dank nochmal dafür. Herr Dr. Becker-Pfaff ist, Sie korrigieren mich, wenn ich falsch liege, Leiter unserer Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
Das ist korrekt, ja. Und ich freue mich über die Einladung. Vielen Dank und grüße auch alle Zuhörenden.
Sie dürfen sich einmal kurz vorstellen.
Womit fange ich an? Ich fange mal mit dem Beruflichen an. Ich habe in Heidelberg studiert, Medizin, wollte schon immer irgendwas mit Psychologie machen, habe dann aber in einem freiwilligen sozialen Jahr festgestellt, dass das irgendwie mir zu wenig handfest ist. Also ich muss irgendwas tun, ich muss irgendwas anfassen, ich möchte auch irgendwelche Ergebnisse sehen und habe mich dann erstmal von dem Wunsch des Psychologiestudiums abgewendet und habe mich entschieden, dann Medizin zu studieren. Das habe ich dann auch getan, wollte erst Gynäkologe werden und dann hat es mich doch immer wieder in die Psychosomatik gezogen. Die Faszination davon ließ mich nicht locker. Das fing an mit einem Seminar in der psychosomatischen Klinik in Heidelberg damals um Familientherapie. Das Seminar fand nicht statt, weil da genau zwei Zuhörerinnen waren, ich und meine damalige Kommilitonin. Und dann hat der Oberarzt gesagt, gehen Sie doch einfach mit auf Station, setzen sich bei der Familientherapie hinter die Scheibe und gucken mal zu. Und darauf hat sich dann eigentlich meine ganze Karriere aufgebaut, die danach kam. Hatte dann auf dieser Station von Weizsäcker in Heidelberg alle möglichen Funktionen von der Nachtwache über den Formulanten, PJ, wissenschaftliche Hilfskraft, habe da die Videos von diesen Familiengesprächen aufgenommen und die Kameras gelenkt und habe natürlich ganz viel dabei mitbekommen, wie so Gesprächsführung, wie Gruppentherapie, wie Familientherapie läuft. Und damit war dann auch relativ schnell klar, auch nach der Doktorarbeit, dass ich auch diesen Facharzt, der damals noch Facharzt für psychotherapeutische Medizin hieß, machen wollte. Der war relativ jung damals, 3 oder 4 Jahre gab es das erst. Und bin dann zunächst in die innere Medizin gegangen, hier auf dem Hohen Asberg, in das Gefängniskrankenhaus. Das war zu der Zeit, als man noch auf einen freien Platz 20 Bewerbungen hatte. War froh, dass ich da untergekommen bin. War allerdings auch froh, als ich da dann wieder weggekommen bin, weil es schon ein hartes Brot war. Hatte schon damals dann viel zu tun mit Psychiatrie, mit diesen ganzen Borderline-Patienten, sagt man ja so, ja, die Borderline-Frauen, die kommen ins Krankenhaus und die Borderline-Männer kommen ins Gefängnis. Das kann ich so aus der Erfahrung von dort bestätigen.
Das ist tatsächlich so.
Also es sind sehr viele mit wirklich schweren Persönlichkeitsstörungen, die dann delinquent werden und die dann im Gefängnis landen und eben nicht im Krankenhaus, weil das, was sie getan haben, auch wirklich gravierend ist. Was natürlich nicht heißt, dass jetzt alle Gefängnisinsassen eine Borderline-Störung hätten. Also das ganz bestimmt nicht.
Ganz kurz, wenn ich dazwischen grätschen darf, gibt es Erklärungsansätze, warum das so ist? Also warum landen die Männer im Knast mit einer Borderline-Störung und die Frauen im Krankenhaus? Ist das?
Also so tief wissenschaftlich habe ich mich damit nicht beschäftigt, aber es liegt relativ nahe. Männer sind einfach aufgrund ihrer Natur, der Hormonausstattung, dem Testosteron einfach aggressiver. Ne? Und die Borderline-Störung ist ja auch eine Impulskontrollstörung. Das heißt, diese aggressiven Impulse, die unter denen viele dieser PatientInnen leiden, äußern sich dann bei den Männern eben in einer offeneren Aggression, auch in einer Fremdaggression. Und die führt dann nun mal zur Strafverfolgung, während sich die Frauen ja sehr viel häufiger dann selbst verletzen und die Aggression gegen sich selbst richten. Und das wiederum führt ins Krankenhaus.
Ist denn dann die stationäre psychosomatische Medizin eher weiblich von den Patienten gut, wenn Sie so Ihre Statistik oder Ihre Belegung angucken?
Ich glaube, die großen Zahlen gingen zumindest in der Vergangenheit schon sehr in diese Richtung, dass da deutlich mehr weibliche Menschen behandelt werden. Das verändert sich gerade, es verändert sich auch bei uns auf Station gerade. Ich würde mal so ganz grob über einen Daumen gepeilt sagen, dass wir ungefähr 60-65% weibliche Patientinnen haben und ja 40-45% männliche.
Gut. Und dann sind Sie von Hohenasperg, was ich ja insgesamt mir spannend vorstelle, aber tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Ist es auch gefährlich?
Ich habe es nie gefährlich empfunden.
Okay.
Nee, also das ist schon ziemlich gut geregelt. Und diejenigen, von denen bekannt ist, dass sie gefährlich sind, da geht man dann auch wirklich nur in Begleitung rein. Das sind aber ganz, ganz wenige. Mhm. Okay. Gab schon auch hässliche Szenen, aber das sind die absoluten Ausnahmen.
Wir wollen nicht voyeuristisch sein. Und dann haben Sie irgendwann den Absprung geschafft, sage ich mal.
Genau, dann ergab sich die Möglichkeit, in die Psychiatrie zu gehen, im Furtbach-Krankenhaus hier in Stuttgart. Da habe ich ein riesiges Glück wirklich in meiner Berufskarriere gehabt, dass sich alles immer in Stuttgart abspielen durfte, bis zu meiner jetzigen Position. Bin ich sehr dankbar und glücklich für. Aber zu dem Facharzt gehörte damals ein Jahr Innere, das hatte ich dann auf dem Asberg, ein Jahr Psychiatrie und 3 Jahre Psychosomatik. Dann habe ich eben dieses Psychiatriejahr im Furtbach-Krankenhaus machen wollen und kam da in eine sehr, sehr fruchtbare und wohlwollende Atmosphäre, vor allen Dingen der Psychotherapie gegenüber. Psychiatrie ist ja ein ungeheuer großes Feld von der Elektrokrampftherapie und hochdosierten intravenösen neuroleptischen Behandlungen bis hin eben auch zur Psychotherapie. Und leider wird das Psychotherapeutische im Psychiatriebereich vergleichsweise wenig gelebt. Ja. Und das Furtbach-Krankenhaus ist ja ein Hauptversorger für die psychiatrische Versorgung in Stuttgart gemeinsam mit dem Klinikum. Und das ist hervorgegangen aus der Klinik der offenen Tür, die ganz psychoanalytisch geführt wurde. Das war so eine Reformpsychiatrie. Und daraus ist dieses Akutversorgungshaus hervorgegangen, mit ganz vielen sehr, sehr erfahrenen und psychotherapeutisch gut ausgebildeten Krankenpflegerinnen und eben auch Ärzten, die fast alle eine psychoanalytische Ausbildung gemacht haben, zusätzlich zu dem Facharzt. Und das war eine gute Atmosphäre und dann konnte ich diese Ausbildung eben auch anfangen und habe dann dort auch meinen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie zunächst gemacht.
Der Werdegang für die Psychiater, Psychotherapeuten ist also gleich. Egal, ob ich jetzt nachher in der Psychiatrie, in der psychosomatischen Medizin, in der Psychotherapie arbeite oder gibt es da Unterschiede?
Jetzt könnte ich wahrscheinlich 40 Minuten erzählen, weil sich da sehr, sehr viel tut. Ich versuche es mal ganz kurz zu halten. Es gibt 2 Studiengänge, die bis zuletzt für die Tätigkeit als Psychotherapeut qualifizierten. Das ist einmal der ärztliche Studiengang mit der Facharztausbildung zum Psychiater, zum Psychosomatiker oder zum Kinder- und Jugendpsychiater. Oder das Studium der Psychologie mit der entsprechenden Weiterbildung Psychotherapie. Und am Ende nennt man sich dann entweder Facharzt für und ärztlicher Psychotherapeut oder man nennt sich psychologischer Psychotherapeut. Für die Ärzte bleibt dieser Werdegang aktuell gleich. Für die Psychologen hat sich das grundlegend verändert. Seit 2 Jahren gab es die Gesetzesänderung, dass man jetzt wirklich Psychotherapie studiert, das Studium mit der Approbation beendet und dann eine Fachweiterbildung Psychotherapie macht, die ist dann gut zu vergleichen mit der Facharztausbildung. Okay. Also das Psychotherapiestudium baut sich dann im Grunde genommen auf wie das Medizinstudium auch. Und wenn ich das jetzt so abschließend ergänzen darf, ich war dann damals auf dem Weg zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Damit darf man dann schlussendlich auch Psychotherapie machen, entweder tiefenpsychologisch fundiert oder verhaltenstherapeutisch. Aber um Psychoanalytiker zu werden und diese Welt und diese Behandlungstechnik zu lernen, braucht es einfach nochmal eine ziemlich aufwendige zusätzliche Ausbildung. Und für diese Ausbildung waren die Voraussetzungen im Furtbach-Krankenhaus hervorragend.
Und Sie müssen auch selber eine Psychotherapie, ich sag's mal jetzt salopp, über sich ergehen lassen, oder?
Ja, eine sogenannte Lehrtherapie. Es ist sowohl in den Facharztausbildungen vorgeschrieben, auch von der Menge her, sind für die Facharztausbildung relativ wenige. Für die analytische Ausbildung braucht man tatsächlich eine ausbildungsbegleitende, hochfrequente Analyse. Das heißt, ich habe im Laufe meiner Ausbildung über 1000 Stunden Psychoanalyse gemacht und für den Facharzt auch nochmal weit über 100 Stunden Gruppenselbsterfahrung. ganz abgesehen von Spezialgeschichten so im Rahmen der psychoonkologischen Weiterbildung, wo auch nochmal Selbsterfahrungsanteile dabei sind, aber lange nicht so umfangreich.
Wahnsinn, wenn ich Stefan und mich so angucke, ich weiß nicht, ob wir uns selber so gerne so gut kennenlernen möchten.
Oh, schwierig, ja. Also das ist schwierig, wirklich. Also ich stelle mir das schon relativ spannend vor, weil man dann auch mal vielleicht so ein bisschen, weil man sich halt wirklich kennenlernt und dann halt vielleicht auch mal so ein quasi ein bisschen einen anderen Blick auf sich selber auch hat. Also per se stelle ich mir das schon spannend vor und ja, ich hätte wahrscheinlich so ein bisschen Schiss davor. Ich muss mich jetzt einweisen. Das wird nichts mehr.
Aber das ist ja auch erstens zeitaufwendig, zweitens kostet es ja wahrscheinlich auch Geld.
Kostet viel Geld, ja.
Zahlt das irgendjemand?
Nee.
Das zahlt niemand.
Das zahlt man selber. Wobei man fairerweise ja sagen muss, also wenn man jetzt einen Facharzt zum Beispiel für Innere macht oder auch für Nephrologie und sie möchten sich hinterher niederlassen, haben sie eine riesige Investition in die Praxis. Mhm. Ja, gut. Und wenn sie jetzt Psychotherapeut werden möchten, dann zahlen sie für die Ausbildung, sagen wir mal, 100.000 Euro. Und danach brauchen sie zwei Stühle, einen Schreibtisch, einen Computer und einen Raum und als Analytiker noch eine Liege und das war's dann mit der Investition.
Aber das ist ja interessant. Die Liege gibt's tatsächlich.
Die gibt's, ja.
Okay, weil wir haben ja also Sigmund Freud vor Augen, wenn wir an diese Psychotherapie denken. Die gibt es tatsächlich. Gibt es da einen tieferen Grund, dass es die gibt?
Ja. Klar. Also die Psychoanalytiker haben diese Liege im Zimmer stehen, die wird auch benutzt. Man muss aber sagen, dass so in der Gesamtzahl aller Psychotherapien, die abgerechnet werden über die Kasse, ist nur ein verschwindend geringer Anteil diese klassische Technik der psychoanalytischen Psychotherapie, die man im Leben absolviert. Ich will das mal verknüpfen mit dem, was Sie eben sagten. Ist es nicht eine Herausforderung auch, ne, sich so intensiv kennenzulernen? Das gilt ja für die Selbsterfahrungskandidaten genauso für die PatientInnen. Es ist eine Herausforderung, aber es ist auch ein unglaublicher Luxus. Weil wo findet man schon jemanden, der einem 3 oder 4-mal die Woche 50 Minuten zur Verfügung steht, uneingeschränkt, der nichts von sich erzählt, der auch nichts von einem will, sondern der einem einfach zuhört und einen Kommentar dazu abgibt, was man da erzählt. Und das ist gerade, wenn man die Erfahrungen auch in diesem Fachgebiet sammelt mit den vielen, vielen psychisch Erkrankten, was sehr wertvoll ist, das immer wieder aufs Neue besprechen zu können. In der Selbsterfahrung kriegt man keine Tipps, wie man dann damit umgeht, aber man kriegt mit, an welcher Stelle berührt's mich denn? Warum reagiere ich auf diesen Patienten so speziell? Warum macht mich dieser Patient so traurig, so wütend, so hilflos? Wo dockt er bei mir und in meiner Lebensgeschichte an? Deswegen ist es so wichtig, auch diese intensive Selbsterfahrung zu machen. Zu der Couch und dem Sinn, muss ein bisschen ausholen, zur spezifischen Wirkweise der psychoanalytischen Psychotherapie. Wir Menschen sammeln ja in unserer Kindheit ganz, ganz wichtige Erfahrungen mit unseren Eltern und mit dem ganzen Umfeld und der Verfassung, in der unsere Umwelt sich befindet, in dem Moment, in dem wir geboren wurden. Und diese Erfahrungen, die prägen uns und unser Gehirn und übrigens auch den ganzen Stoffwechsel, das macht die Psychosomatik so spannend, in ganz extremer Weise. Da lernt man inzwischen wahnsinnig viel drüber, was da in diesen frühen Lebensjahren passiert. Diese Lebenserfahrungen vermitteln sich über Beziehungen zu Eltern, Geschwistern, Großeltern, Peergroups und so weiter über das ganze Leben. Aber aufgrund dieses noch formbaren Gehirns in der frühen Kindheit ist es da natürlich besonders prägend. Wenn wir jetzt in jeglichen Kontakt treten, auch wenn wir hier so sitzen und uns angucken, dann gleicht unser Kopf die Situation jetzt immer ab mit den Erfahrungen, die wir schon gemacht haben früher. Und formt sie auch entsprechend. Also wenn ich ein vertrauensvolles Verhältnis hatte zu meinen Eltern, dann wird es mir auch leicht fallen, in so einem Podcast hier vertrauensvoll sprechen zu können. Wenn ich ständig nur beschimpft worden bin oder missachtet worden bin, dann wird mir das viel, viel schwerer fallen, weil dieses Misstrauen sehr tief in mir angelegt ist. Ja, das ist jetzt ein bisschen holzschnittartig dargestellt. Es funktioniert auch in viel, viel feineren Ebenen so.
Für Internisten genau richtig.
Das ist so. Wenn ich jetzt in eine Psychotherapie gehe, dann komme ich ja auch mit einer Beziehungserwartung in diese Psychotherapie. Und diese Erwartung ist wieder geprägt durch das, was ich in meinen frühen Objektbeziehungserfahrungen, so nennen wir das dann, erlebt habe und wird modifiziert durch die Reaktionen des Therapeuten. Was passiert jetzt, wenn ich mich auf die Couch lege und den Therapeuten nicht mehr sehe? Das ist der Hauptgrund, ja, den Therapeuten nicht mehr zu sehen. Meine Fantasien schießen ins Kraut. Was macht der jetzt? Wie guckt der jetzt? Wie hört er? Schreibt er seinen Einkaufszettel? Ist er mit ganz anderen Sachen beschäftigt? Guckt er in die Luft und dreht Däumchen oder ist er ganz bei mir? Und die Fantasien, die in diesem Moment hochkommen, sagen ganz viel über das, was ich früher schon erlebt habe. Ja? Ja. Und wenn es dann auf der Couch gelingt, darüber zu sprechen, ja, dann wird was viel, viel deutlicher, als wenn der Patient oder die Patientin immer abcheckt, wie reagiert denn jetzt der Therapeut, ja, was erzähle ich jetzt, was erzähle ich nicht, und auch ganz unbewusst reagiert und vielleicht den einen Weg dann auslässt, weil der Therapeut vermeintlich gerade kritisch guckt oder einen anderen einschlägt, weil der gerade ganz freundlich nickt. Also all diese Rückmeldungen fallen ja weg und dann ergibt sich eine sehr spezielle Beziehung zwischen Patientin und Patient und Therapeutin, Therapeut. Durch das Liegen und durch diese sogenannte Abstinenz, die ja auch so ein Klischee hat, das auch richtig ist. Ja, da gab es auch absurde Verfehlungen, muss man sagen, in Entwicklung dieser Therapieform, dass dann die Zimmer ganz weiß waren und keinerlei Hinweise auf die Persönlichkeit des Therapeuten hatten. Das war natürlich also total daneben. Da ist man auch heute wieder davon weg, aber von der Couch als solches nicht. Und es ist, wenn man nicht sehr misstrauisch ist, hat es auch was sehr Befreiendes, nicht ständig gucken zu müssen. Ja, sowohl für den Therapeuten als auch für den Patienten. So da liegen zu können, ist auch die entspanntere Position und eben nicht da zu sitzen und diesem ständigen engen Kontakt sein, das fördert etwas, das wir Regression nennen. Es erleichtert das Herankommen an tiefere Bewusstseinsschichten und Beziehungserfahrungen.
Klingt extrem spannend. Ganz kurz, sollte einem ein Therapeut sympathisch sein?
Sympathisch ist, glaube ich, der falsche Begriff. Werde ich häufig gefragt, wie finde ich denn den richtigen Therapeuten? Und dann sage ich so ein paar Merkmale. Also zum einen sollten Sie das Gefühl haben, dass Sie diesem Menschen nach einer gewissen Zeit des Kennenlernens alles anvertrauen können, was Sie belastet und wofür Sie sich vielleicht auch schämen. Dann sollten Sie sich trauen können, diesem Therapeuten auch eine Rückmeldung zu geben, wie es Ihnen mit ihm geht. Ja, also sagen, jetzt haben Sie gerade gelangweilt gewirkt oder jetzt haben Sie schon 5-mal gegähnt in dieser Stunde. Oder ich habe das Gefühl, Sie verstehen mich gar nicht. Und dann kommt eine Reaktion des Therapeuten, hoffentlich. Ja, und anhand dieser Reaktion kriegt man dann mit, hat er mich verstanden, kann der was damit anfangen? Er wächst aus dieser Szene mit dem Therapeuten etwas, das ich weiter für mich verwenden kann. Ja, ist da was, worüber ich dann nachdenke? Wie hat er darauf reagiert? Ja, geht's mir eigentlich immer so, dass ich den Eindruck habe, dass Leute sich mit mir langweilen? Oder ist es nur hier so? Reagiere ich da drauf? Im weiteren Sinne kommt man dann vielleicht drauf zu sprechen, wie war es denn mit der Mutter, die immer so viel arbeiten musste und dann todmüde war abends und sich einfach nicht mehr erkundigt hat, wie es in der Schule war? Ja, wenn solche Prozesse gelingen, dann ist es auch der richtige Therapeut. Ne? Wenn auf diese Bemerkung, Sie gucken immer so gelangweilt, nur ein, nö, das stimmt nicht, kommt, dann wächst da nichts draus und dann ist es vielleicht nicht der Richtige.
Kommen wir ja in die Psychosomatik und wir sind ja, oder Sie korrigieren mich, wenn ich was Falsches erzähle, Sie haben ja eine stationäre psychosomatische Abteilung. Da kommt man ja jetzt nicht einfach hin oder guckt sich das mal kurz an und sagt, ah, mit dem Herrn Becker-Pfaff komme ich klar, das ist ein Therapeut, den mag ich, oder eben mit der bringt mich weiter, sondern da bin ich ja. Wie komme ich dahin? Wie, also wenn wir jetzt einen Zuhörer haben, der sagt, genau, das ist Gebiet der Psychosomatik, müssen wir, glaube ich, gleich eh nochmal etwas spezieller erläutern, was das bedeutet, weil ich glaube, da gibt's auch ganz viele Märchen, die so kursieren. Aber wie komme ich sozusagen in die Psychosomatik?
Das ist tatsächlich gar nicht so schwer. Eigentlich müssen Sie, wenn Sie entsprechende Beschwerden haben, nur bei uns im Sekretariat anrufen. Dann werden so ein paar Basisdaten erhoben. Das kriegen dann entweder der Oberarzt oder ich vorgelegt. Dann guckt man so ganz grob drüber, passt es auch. Und dann gibt es erstmal einen Vorgesprächstermin. Und zu diesem Vorgesprächstermin kommt man dann oder telefoniert auch mal, wenn es mit dem Kommen nicht funktioniert. Und wird dann ganz viele Sachen natürlich gefragt und dann kriegt man auch die Behandlung vorgestellt und dann lernt man ja zumindest auch diesen Interviewer schon mal kennen. Und da schildern wir dann auch unser Behandlungsprogramm und dann gibt's eine Empfehlung am Ende, ob jetzt eine vollstationäre Behandlung sinnvoll ist oder eine teilstationäre, wo man dann abends nach Hause geht, oder ob es eben auch bei uns in der Klinik nicht der richtige Ort ist. Dann wäre aber auch immer unser Anspruch, mitzuteilen, wo denn der richtige Ort wäre, wenn nicht bei uns. Und darüber gibt's dann auch einen klassischen Arztbrief, der entweder an den Patienten selbst oder an den Zuweiser geht, dass der Informationsfluss da ist und dass auch dieses Gespräch unter keinen Umständen irgendwie umsonst gewesen ist. Und dann kommt man auf die Warteliste und wird aufgenommen.
Da würde ich gleich gerne noch mal kurz einhaken, weil wir jetzt, wir haben ja auch Zuhörer, die quasi jetzt vielleicht nicht so im medizinischen Bereich tätig sind oder sowas. Wenn Sie noch mal kurz erklären könnten, was ist denn der Unterschied jetzt, also oder mit welchen Beschwerden gehe ich zu einem Psychiater, wann gehe ich zu einem Psychotherapeuten, wann gehe ich zu einem Psychologen? Weil so ein bisschen, wenn ich jetzt irgendein seelisches Leiden habe und dann gar nicht weiß, wo ich mich vorstellen will, kann das ja eventuell auch eine Hürde sein, um mich überhaupt, wenn ich dann quasi schon mal den Entschluss getroffen habe, eine Therapie zu machen, eben ich aber nicht weiß, an wen ich mich wenden soll, dass das dann quasi, also kann ich mir vorstellen, dass das halt eben noch mal das verstärkt.
Das ist ein echter Dschungel, ja. Und es ist nicht ganz trivial zu beantworten. Ich fange mal bei den Fachgebieten an. Die haben eine große Überschneidungsmenge. Ja, und es gibt Erkrankungen, die klassisch ausschließlich die Psychiater behandeln. Das sind, ich sag mal so, alle psychischen Krankheitsbilder, wo die Realitätswahrnehmung extrem verzerrt ist oder wo man einen Wahn entwickelt. Ist natürlich auch, ist nicht immer ganz leicht zu definieren, aber alles, was Psychose heißt, Schizophrenie, schwere Manie, werden vom Psychiater und psychiatrisch behandelt. Genauso alles, was mit hirnorganischen Veränderungen zu tun hat, also Demenzen und auch die Suchterkrankungen, sind Domäne der Psychiatrie. Der große Überschneidungsbereich liegt bei den depressiven Erkrankungen, den sogenannten affektiven Störungen. Da kommt es sehr auf den Schweregrad an. Es gibt sehr, sehr schwere depressive Krankheitsbilder, wo man wirklich nicht mehr aufstehen kann, wo man vielleicht auch nicht mehr gut sprechen kann, mutistisch ist. Das wäre dann die Psychiatrie. Aber so die, ich nenne es jetzt mal klassische Depression, wo man zwar eine Antriebsstörung hat, wo man ständig traurig ist, wo man vielleicht auch nichts mehr fühlt, aber durchaus noch in der Lage ist, nachzudenken und seinen Alltag zu bewältigen, die werden eher in der Psychosomatik und psychotherapeutisch behandelt. Und das Kerngebiet der Psychosomatik, wie es im Worte steckt, sind eigentlich die Krankheitsbilder, bei denen es körperliche Symptome gibt, die man körperlich nicht ausreichend gut erklären kann. Die sogenannten somatoformen Störungen oder die dissoziativen Störungen, das sind dann meistens irgendwelche Lähmungen zum Beispiel oder ein dissoziatives Nicht-Sprechen-Können. Ja, Ryan Ola, Logopäde, sagt, das ist alles in Ordnung, der Neurologe auch, aber es kommt trotzdem kein Wort raus. Das wäre ein Beispiel auch für eine dissoziative Störung. Und die Schmerzstörungen, wo das Schmerzsystem selbst so tangiert ist, dass es unabhängig von körperlichen Reizen oder mit sehr kleinen körperlichen Reizen so massiv anschlägt, dass man massiv Schmerzen bekommt. Das sind klassische psychosomatische Krankheitsbilder. Mal ganz abgesehen von den Störungen, die wirklich mit einer körperlichen Erkrankung einhergehen, ne? Also schwerer Herzinfarkt, deutliche Einschränkungen der Lebensqualität und der Leistungsfähigkeit kann eine Depression nach sich ziehen, ist psychosomatisch. Und eigentlich alles, was im Bereich posttraumatische Belastungsstörungen liegt, ist klassisches psychosomatisches Fachgebiet. Mhm. Wie komme ich jetzt dahin und wie kriege ich das raus? Das geht eigentlich nur, indem man sich in diesen Dschungel reinbegibt und fragt. Also am besten natürlich den Hausarzt, wobei die auch manchmal damit überfordert sind. Dann über psychotherapeutische Sprechstunden, die anzubieten, alle Psychotherapeuten, egal ob ärztlich oder psychologisch verpflichtet sind, 2 oder 3 Stück in der Woche. Und da bekommt man dann eine Beratung, ja, oder auch wirklich erstmal in die psychiatrische Praxis gehen. Die Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie wissen auch, was geht psychotherapeutisch, was geht medikamentös und wo braucht man auch eine Kombination von beidem.
Aber das hieße ja speziell, wenn ich jetzt Beschwerden habe als Laie, die ich nicht ganz klar zuordnen kann. Ich meine, die Diagnose zum Beispiel einer posttraumatischen Belastungsstörung liegt ja dem Patienten häufig auch nicht einfach wie ein offenes Buch vor Augen, sondern das ist ja ein Prozess, wie der da hinkommt. Wahrscheinlich hat er ja, weiß nicht, sind Ihre Erfahrungen, wie viel somatische Kliniken haben die Patienten dann schon durch, bevor irgendjemand auf die Idee kommt zu sagen, na gut, vielleicht steckt da doch irgendwas Psychisches hinter?
Es ist furchtbar viel zu lange. Also ich weiß, dass die Studie, die ich jetzt zitiere, die ist sicher 10 Jahre alt, aber da gab es einen Schnitt von 7 Jahren, bis jemand, der mit einer somatoformen Störung, wie wir das nennen, also körperliche Symptome ohne wirklich organischen Befund, erklärenden organischen Befund, bis die zum ersten Mal zum Psychosomatiker kommen. Also viel zu lang.
Ist es denn bei Ihnen auch so, dass, also sag ich mal, wir haben ja Erkrankungen, wenn man, je früher man sie erkennt und je früher man sie behandelt, desto besser ist das Outcome. Ist das bei psychosomatischen Erkrankungen ähnlich?
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Je früher man das behandelt, desto einen besseren Behandlungserfolg hat man.
Wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, na gut, ich war schon bei 100.000 Ärzten, die haben alle nichts gefunden. Jetzt habe ich ja tatsächlich was Psychosomatisches. Das wäre ja schon tatsächlich auch ein erster Schritt, diese Einsicht. Gibt es bei Ihnen klassische Erkrankungen, wo Sie sagen, das ist zum Großteil tatsächlich oder hat eine psychosomatische Ursache oder kann man das gar nicht so sagen?
Jetzt müssen wir gut aufpassen. Das eine sind ja Patientinnen und Patienten, die kommen wirklich mit schwerwiegenden und leidverursachenden Symptomen wie Schmerzen, Schwindel, Parästhesien, also so Kribbelgefühle in Händen oder Armen oder auch diesen Lähmungen, wo wirklich schon viele Menschen drauf geguckt haben mit viel Fachexpertise und sagen, wir finden da keinen Grund für. Das sind diese somatoformen Störungen und die sind natürlich klassisch psychosomatisch, meistens viel zu spät diagnostiziert. Hatte aber den Eindruck, Ihre Frage geht auch so ein bisschen in die Richtung, gibt es so klassische psychosomatische körperliche Krankheiten? So in den 20er Jahren, glaube ich, wurde das mal definiert von einem Herrn Alexander, der hat die Big Seven der Psychosomatik definiert. Ja, da gehörte das Magengeschwür dazu, da gehörte das Rheuma dazu, die rheumatoide Arthritis, wie wir sie heute nennen. Da gehörten die beiden entzündlichen Darmerkrankungen dazu, Crohn und Colitis. Die anderen 2 fallen mir jetzt spontan gerade nicht ein.
Ist wahrscheinlich auch verlassen worden, das Konzept.
Das Konzept ist komplett verlassen worden. Bei einigen Sachen wurde dann sehr eindeutig klar, dass es das nicht ist. Berühmtestes Beispiel ist die Gastritis. Ja, als der Helicobacter pylori entdeckt worden ist, war das Konzept vom Tisch. Und dann hat man auch festgestellt, dass in diesen Überlegungen, die man damals angestellt hat, ist ganz viel eingeflossen von den Persönlichkeitsfaktoren, die durch diese chronischen Erkrankungen entstanden sind. Also wenn man ein chronisches Rheuma hat oder eine nicht gut einstellbare chronisch entzündliche Darmerkrankung, dann verändert das das psychische Funktionieren. Ja, und das hatte man, also da hat man quasi eine Umkehr gemacht. Also diese klassischen psychosomatischen Erkrankungen, das Konzept hat man verlassen, die gibt es nicht. Umgekehrt weiß man aber, dass sehr viele auch von unseren ganz großen Volkskrankheiten massiv durch psychische Faktoren mit beeinflusst werden. Für Krebs hat man das ja auch lange diskutiert. Gibt es so eine Krebspersönlichkeit oder so? Kann man vergessen. Aber es gibt natürlich einen Lebensstil, der Krebserkrankungen begünstigt. Und dieser Lebensstil wird natürlich auch durch psychische Erfahrungen begünstigt oder verschlechtert. Ja, kann nicht diszipliniert essen, kann ich Rauchen aufgeben, kann ich meinen Alkoholkonsum einschränken oder habe ich ich sag's nicht entschuldigend, sondern erklärend, so eine schlechte Kindheit gehabt, dass ich diese psychische Kapazität des Verzichts nicht aufbringen kann.
Gibt es Ihrer Meinung nach eine Suchtpersönlichkeit?
Nee. Also ich, vor dem Begriff würde ich immer zurückschrecken. Und zu Sucht gehört auch viel, viel mehr als jetzt eine schlechte Kindheit. So perfide zu sagen. Ja, da, das sind auch viel kompliziertere Mechanismen wie bei all diesen Erkrankungen.
Und wenn ich, also das ist alles logisch und nachvollziehbar. Und die Frage, die sich jetzt quasi mir als auch als Internist stellt, ist, müssen wir sie quasi auch viel früher ins Boot holen? Also dass wir quasi so eine, ich sag mal ein bisschen plakativ, so eine gesamte Therapie für Körper und Geist machen, wenn das eine das andere mit verstärkt? Oder ist das eher so eine Erklärung oder also weil wir versuchen ja auch immer besser zu werden, also können wir da irgendwas noch optimieren, sage ich mal?
Also viele von den Mechanismen, die ich gerade anspreche, sind sehr, sehr früh angelegt. Und was der erste Schritt wäre, damit überhaupt gar nicht so viele Patienten erst ins Krankenhaus kommen und früher aufgefangen werden, wären so Gesprächsziffern bei den Hausärzten sehr viel besser zu vergüten, damit die einfach auch ein bisschen mehr Zeit sich für ihre Patientinnen und Patienten nehmen, weil die kennen die in der Regel wirklich gut. Die wissen auch über die Familienhintergründe Bescheid. Aber wenn man das in einem hohen Takt abrechnen muss, um irgendwie seine Praxiskosten decken zu können, dann fällt es natürlich hinten runter. Dementsprechend wären auch noch mal mehr Schulungen wünschenswert, auch in diesem hausärztlichen und fachärztlichen ambulanten Bereich und eine größere Möglichkeit der Kooperation. Also es nutzt, glaube ich, nicht viel, wenn der Hausarzt dann zum Psychotherapeuten schickt und die beiden nicht im Austausch sind. Optimal wäre es, wenn die miteinander ins Reden kommen. Das ist ja unser Riesenvorteil hier im Krankenhaus. Wir können miteinander reden. Und unser Konsiliardienst ist da ja auch viel unterwegs, zum Beispiel bei den Schwerbrandverletzten, ne? Oder in der Schmerztherapie. Also das ist der zweite Punkt, wo man so reingrätschen könnte. Und bei uns im Krankenhaus, glaube ich, also wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, eine gute Fä käme und sagte, wir können jetzt hier grenzenlos Mittel zur Verfügung stellen, dann würde ich sagen, auf jede Station eine halbe Psychologenstelle. Ja, die mitlaufen bei der...
Für die Patienten oder für die Angestellten?
Für beide. Für beide. Ist eine extrem wichtige Frage. Ja, weil das, was wir im Gesundheitswesen tun, ist dermaßen anstrengend. Und in der von mir geleiteten Klinik verbringen wir viel Zeit mit Besprechungen über Patienten. Und auch, da fließen ja auch unsere Gefühle rein, wie geht's uns mit diesen Patienten? Ja, das ist nicht nur Psychohygiene, das brauchen wir auch zur Diagnostik. Aber es dient auch zum Verdauen von all diesen destruktiven Prozessen, die diese Menschen in ihrem Leben erlebt haben. Und was ist mit den Menschen, die hier im Krankenhaus liegen? Die haben auch alle destruktive Prozesse in sich. Ja, chronische Entzündungen, schreckliche Infektionen mit nicht behandelbaren Keimen, Krebserkrankungen, die ganzen neurologischen Erkrankungen, Zustand nach Schlaganfall sind alles Ausdruck destruktiver körperlicher Prozesse, mit denen wir in unserem Berufsalltag ständig zu tun haben. Und das macht was mit der Seele. Und deswegen ist Ihre Frage, braucht es das für beide wirklich wichtig? Weil eigentlich müsste jede Station sowas wie eine Supervision haben, um mal über diese Fälle, die einem so an die Nieren gehen, zu sprechen.
Sie müssen das ja, glaube ich, Supervision machen.
Bei uns ist das ja... Wir müssen das in der Ausbildung machen. Mhm. Es gibt tatsächlich für die fertig sind, wäre es mir nicht bewusst, dass es eine niedergelegte Pflicht dazu gibt.
Aber Sie sind wahrscheinlich groß damit geworden. Für Sie gehört das ein Stück weit zum Alltag, dass man es macht,
oder? Dazu. Ja, genau. Ohne geht es nicht.
Ja, das finde ich immer ganz spannend, was Sie gerade schon sagen. Es gibt ja immer wieder diese Arzt-Patienten-Kontakte, weiß man, dieser Patient löst in mir was aus, sei es eben Mitgefühl oder sei es eben tatsächlich Wut. Aber da findet man kein gutes Ventil für, sondern das begleitet einen. Ja. Wenn Sie jetzt an Ihren eigenen Werdegang denken, ich sag mal überspitzt, man kommt ja aus der Uni und will Leben retten. Wenn ich das bei Ihnen so rausgehört habe, hatten Sie eigentlich immer so schon mal den Kontakt zur Psychologie und Psychosomatik? Waren Sie familiär vorbelastet oder wie kam das?
Fragen nach der frühen Prägung, ja. Tatsächlich beruflich war das bei meinen Eltern nicht so, aber ich weiß nicht, warum mich das damals so angegangen ist. Wir hatten eine Bekannte im engen Freundeskreis meiner Eltern, die war wohl, und es wurde nur erzählt, ich habe das als Kind nicht miterlebt, aber es wurde erzählt und ist mir sehr haften geblieben. Die hatte wohl eine, ich weiß nicht welche Erkrankung, aber es hieß damals, die hat schon dreimal die letzte Salbung gehalten. Dreimal dem Tod von der Schippe gesprungen. Und dann hat sie eine Psychoanalyse gemacht, so wurde erzählt, und danach war sie gesund. Das hat sich mir irgendwie eingebrannt.
Also, klingt ja fast christlich.
Ich weiß natürlich auch heute, und das wusste ich dann auch relativ bald, dass das eine Legende ist und dass ich das auf keinen Fall wörtlich nehmen darf. Aber ich glaube, in dem Moment kam so die Faszination für dieses Fachgebiet auf, ganz unreif und ganz ungeformt. Aber das habe ich irgendwie mitgenommen. Und habe dann auch von der Bekannten damals zum 18. Geburtstag habe ich 3 so Freud-Bände bekommen. Da habe ich dann reingeguckt, es hat mir gut gefallen. Und also daraus hat sich das dann entwickelt. Aber Sie haben recht mit dem Leben retten. Wie soll ich sagen?
Das soll nicht despektierlich klingen. Zweifel retten Sie wahrscheinlich genauso viele oder mehr Leben als wir.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Was ich sagen wollte war, ich bedauere es bis heute, dass ich nie in diesem knallorangen Notarzt-Outfit durch die Gegend fahren durfte und Leben retten konnte. Also das ist so ein Teil, den muss ich betrauern in meinem Leben. Das habe ich nie gemacht. Und manchmal habe ich auch ganz despektierlich gesagt, ja, ich bin kein richtiger Arzt. Das stimmt nicht. Aber manchmal ist das Gefühl so. Dieses, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, mit den Händen was machen und so, da ist jetzt nicht viel von übrig geblieben. Ja, ich mache mit meinen Ohren und mit meinem Mund und mit den Sinnesorganen und dem Kopf. Ja.
Würden Sie es genauso wieder machen?
Ja.
Wenn wir jetzt junge Kollegen zuhören, die eben gerade aus dem Studium raus sind, sie machen auch bei uns im Haus Weiterbildung.
Ja, korrekt.
Das sind sowohl Weiterbildung für Psychologen als auch Mediziner oder nur Mediziner?
Da sind wir wieder bei den verschiedenen Ausbildungsgängen. Wir können aktuell noch keine Ausbildung für Psychologen machen. Das müssen die an einem Institut machen. Aber die können bei uns arbeiten während ihrer Ausbildung und das tun sie auch. Das wird sich jetzt in den nächsten Jahren verändern, wenn diese Analog-Facharzt-Ausbildung, Psychotherapeuten-Ausbildung kommt. Dann wird man auch als Psychologe bei uns wahrscheinlich diese Ausbildung machen können. Und als Arzt kann man die komplette Weiterbildungszeit psychosomatische Medizin und Psychotherapie 48 Monate bei uns machen und braucht dann noch ein Jahr ein somatisches Fach.
Haben Sie gemerkt in Ihrer Tätigkeit, da wird ja immer viel drüber gesprochen, dass sich der Umgang mit sich selber und mit der Gesellschaft durch die sozialen Medien verändert hat? Schlägt sich das auch in irgendeiner Weise in Ihrem Fachgebiet nieder? Gibt es Erkrankungen, die es früher vor sozialen Medien weniger oder gar nicht gab? Gibt es mehr psychische Belastung bei Jugendlichen wo sie einen Zusammenhang herstellen können?
Ich merke das jetzt bei uns in der Klinik tendenziell weniger. Da sind die Zahlen viel zu klein, die ich überblicke, um da wirklich Schlüsse draus zu ziehen. Man weiß, dass in großen epidemiologischen Studien tatsächlich die sozialen Medien schädliche Auswirkungen haben vom kleinen Kindesalter an. Und das ist immer mein Lieblingsbeispiel, wo ich so entsetzt bin, ne, wenn die Mutter ihren Kinderwagen durch die Gegend schiebt und dabei aufs Handy guckt. Dann geht der Blickkontakt zu diesem Kind, das für dieses Kind extrem wichtig ist, verloren. Da fängt schon an, da hat das Kind das Handy noch nicht in der Hand. Aber man hat auch früher schon Kleinkinder vor den Fernseher gesetzt und so, das war auch nicht gut. Also ich glaube schon, dass da schlussendlich Folgen zu beobachten sein werden. Was wir natürlich haben, ist wirklich die Sucht, ja, die nach sozialen Medien, nach Computerspielen, nach Instagram und so. Die behandeln wir aber nicht, die gehen dann in die Spezialsprechstunden, deswegen ploppen die bei uns jetzt nicht so viel auf, ja. Was ich beobachte, ist, wie menschliche Kontakte vermieden werden und wie immer wieder in den Gruppen erzählt wird bei uns, wie wirklich schwierige Konflikte über WhatsApp ausgetragen werden. Da fasse ich mir immer innerlich an den Stirn und sage, wie kann man denn über sowas per WhatsApp sich austauschen? Dann sage ich auch, wie wäre es denn, wenn Sie mal miteinander sprechen? Ja, und dann gibt es manchmal große Augen.
Ja.
Stimmt. Könnte man mal machen, aber das ist ja unangenehm. Klar, der zwischenmenschliche Kontakt von Auge zu Auge, der ist schwieriger und die Verführung ist groß, das dann anders machen zu wollen. Das kennen, glaube ich, alle. Da nehme ich mich gar nicht aus, ne? Dass man auch gerne mal eine saure E-Mail schreibt, anstelle von anzurufen und sagen, da ist was nicht gut gelaufen. Darf man sich vor schützen. Meistens geht es im zwischenmenschlichen Kontakt dann doch besser und weniger konfliktreich.
Ja, glaube ich auch. Aber der Mut oder der Schritt dahin ist dann ist schon eine Überwindung. Und wenn ich, glaube ich, mit den sozialen Medien groß geworden bin oder eben dann eine frühkindliche Prägung erhalten habe, in denen ich das nie gelernt habe, wird es, glaube ich, dann doch nochmal deutlich schwieriger. Persönliche Frage, Sie sind Stuttgarter, Herr Becker-Pfaff?
Wie definieren Sie Stuttgarter?
Schwabe.
Ich glaube, nein.
Weil man hört überhaupt kein schwäbisches Idiom durch. Mhm. Ist das austrainiert oder ist das tatsächlich nicht angelernt?
Nee, das ist nicht angelernt.
Okay.
Nicht angelernt. Meine Eltern waren relativ viel unterwegs in Nordrhein-Westfalen, in Hamburg, in Hessen. Aber meine Berufskarriere habe ich jetzt tatsächlich hier in Stuttgart verbracht und bin jetzt seit, das nehme ich nicht lügen, aber irgendwo 27, 28 Jahre hier.
Und Sie sind seit wann, gibt es Ihre Abteilung im Marienhospital?
Ja, wir haben jetzt gerade 10-jährigen Geburtstag gefeiert. Am 1. Januar 2016 haben wir aufgemacht.
Waren Sie damals noch Einzelkämpfer oder gleich mit dem großen Team, das Sie, oder was, groß ist es ja, glaube ich, nicht, aber es ist gewachsen mit den Jahren?
Deutlich gewachsen. Ich hatte tatsächlich die große Ehre, bin ich wahnsinnig stolz drauf, diese Abteilung aufbauen zu dürfen. Ich habe am 1. November 2015 hier angefangen. Die Räume waren noch im Umbau. Am 1. Dezember kam dann die Stationsleitung dazu, pflegerischerseits. Und in dieser Zeit und vorher auch schon habe ich das Team zusammengestellt. Und die fingen dann alle gemeinsam am 1. Januar an. Dann haben wir uns 2 Tage kennengelernt. In den 8 Wochen vorher habe ich die ersten 18 Patientinnen und Patienten rekrutiert. Und die kamen dann innerhalb von 2 Wochen und dann, seitdem sind wir voll.
Das heißt, Sie haben 18 Behandlungsplätze stationär?
Ja.
Mhm. Jeder von uns hat ja, glaube ich, einer flog über das Kuckucksnest vor Augen, wenn er an eine Psychiatrie denkt.
Unsere Generation, hoffentlich,
oder wir wissen alle, es ist nicht mehr so. Aber für jemand, der jetzt sagt, ja, da hat's bei mir so ein bisschen Bing gemacht, vielleicht ist es das doch was für mich. Wie muss ich mir einen Stationsalltag oder eine stationäre Therapie bei Ihnen vorstellen?
Wir haben 18 Patientinnen und Patienten, die sind aufgeteilt in 2 Gruppen A9 Menschen. Und diese Gruppen machen alle Gruppentherapien zusammen, diese 9 Menschen, und verändern sich nur durch diejenigen, die entweder entlassen und neu aufgenommen werden. So eine sogenannte Slow-Open-Gruppe. Also der Kern bleibt meistens zusammen und verändert sich langsam. Und diese Gruppe hat einen Standardstundenplan. Da gehört dazu jeden Tag von Montag bis Freitag eine Morgen- und eine Abschlussrunde. Das macht der Pflegedienst. Da gehört die Gruppenpsychotherapie dazu. Die wird von 2 TherapeutInnen geleitet, 3-mal in der Woche. Die gleiche Gruppe hat dann 2-mal Kunsttherapie und 2-mal konzentrative Bewegungstherapie. Unter Kunsttherapie mag man sich noch was vorstellen können. Konzentrative Bewegungstherapie hat nichts mit Bewegung im sportlichen Sinne zu tun, sondern eher mit Achtsamkeit in sich reinhorchen, auch mal mit den zahlreichen Gegenständen, die da im Raum liegen, sagen wir mal, eine innere Situation darzustellen. Also ein Angebot könnte sein, legen Sie doch mal mit den Gegenständen, die hier im Raum liegen, Ihre persönlichen Grenzen. Und dann legt einer ein Springseil um sich herum und sagt, das ist meine Grenze, so sieht die aus. Und der andere nimmt 3 Petsi-Bälle und 4 Stühle und stellt die um sich rum. Und über diese Darstellung kann man dann natürlich viel sprechen. Springseil ist überhaupt keine Grenze, da kann jeder drüber latschen. Und hinter den 3 Petsi-Bällen und dem Stuhl, da geht man einfach verloren, weil keiner durchdringt. Das ist jetzt auch wieder holzschnittartig, aber das ist KBT. Die Patienten machen einmal in der Woche eine gemeinsame Freizeitaktivität ohne Anleitung und haben einmal in der Woche die sogenannte Psychoedukation, wo wir wirklich Wissen vermitteln. Und jeder Patient hat natürlich ein Einzelgespräch mit 50 Minuten die Woche.
Wissen vermitteln über
über
psychologische Abläufe oder was?
Über so sagen wir mal, psychosomatische Basisbegriffe. Wir haben tatsächlich so ein 8-stündiges Curriculum, was sich dann wiederholt. Da kommen dann Begriffe wie, was ist Depression, was ist Angst, wie geht man mit Schmerz um, Schlafhygiene, Stress, Kommunikation und Gefühle, Psychopharmaka, Psychotherapie, das, was ich eben hier erzählt habe, wird da auch vermittelt, genau damit die Patienten wissen, wo rufe ich denn jetzt an, wenn ich hier entlassen werde, beim Psychologen oder beim Psychiater. Also so eine Art von Wissen vermitteln wir dort. Zusätzlich zu all dem und dem Einzelgespräch, das ich geschildert habe, kommen dann noch eher symptomorientiert verschiedene Verfahren für Leute, die da sehr von profitieren. Die haben eine zusätzliche Kunsttherapie. Schmerzpatienten lernen zwei Entspannungsverfahren auszuprobieren. Physiotherapie gibt's. Gibt auch die Möglichkeit, den Sozialarbeiter mal in Anspruch zu nehmen. Wie geht's weiter? Was ist mit Schwerbehinderung, Rente, Wiedereingliederung? Und dann haben diese Patientinnen und Patienten schon einen relativ dichten Stundenplan von Montag bis Freitag zwischen 8 und 5. Und so eine Behandlung dauert in der Regel, ohne dass wir das vorher festlegen, zwischen 6 und 8 Wochen. Und was ich immer an der Stelle auch den PatientInnen im Vorgespräch noch sage, ist, wir machen sie leider nicht gesund hier. Das schaffen wir nicht. Es wäre ein Wunder. Unser Ziel ist es, ein Fundament zu legen. Oder wenn sie im Moment auf einem schmalen Grat unterwegs sind und immer wieder nach rechts und links in die Symptome, in die Angst, in den Schmerz abzukippen drohen, dass sie nach der Behandlung hier sich auf einem sicheren Weg fühlen, der ist wahrscheinlich weiterhin steinig und beschwerlich, aber sie wissen zumindest, dass da ein Weg ist und auf dem sie weitergehen können. Das ist unser Ziel.
Sie machen den Weg breiter sozusagen.
Ja.
Ist Stigmatisierung noch ein Problem? Das war ja, also das wurde ja auch einmal vor ein paar Jahren, als gerade ich glaube ein Torwart sich ja studiert hat, war das ja so, also ist ja immer noch so ein bisschen so ein Tabuthema. Hat sich da inzwischen was verbessert, sage ich mal, oder ist es immer noch so, ah ja, der nicht, also nicht böse gemeint, nur zu beschreiben, so der spinnt halt so oder der ist.
Sag's doch, der hat einen an der Klatsche.
Ja, also sind wir da weitergekommen inzwischen gesellschaftlich oder ist das immer noch eine Katastrophe?
Ich glaube schon, dass wir in Deutschland da weitergekommen sind. Ich kenne jetzt keine Studien und aktuelle Umfragen, aber es spielt in den Köpfen der Patientinnen und Patienten eine riesige Rolle. Also das ist das, was ich jetzt mitkriege, ne, dass sie sagen, wie soll ich das meinem Chef sagen? Natürlich gibt's auch wirklich Vorgesetzte, denen man es besser nicht erzählt. Ja. Aber es gibt auch sehr viel Hemmung und sehr viel Beschämung dafür, dass man jetzt vielleicht nicht mehr in der Lage ist, aufzustehen oder sich zu konzentrieren oder vor lauter Angst das Haus nicht mehr verlassen kann. Also diese Art von Beschämung, die ist sicherlich noch sehr omnipräsent. Die Stigmatisierung ist in meinem Erleben nicht mehr so hoch, wie es schon mal war, aber es gibt sie mit Sicherheit noch.
Ich weiß, die Frage werden Sie wahrscheinlich auch nicht abschließend beantworten können, aber gibt es aus Ihrer Warte eine Unterscheidung, ab wann es krankhaft und wann es noch normal ist? Weil ich glaube, jeder von uns kennt die Situation, dass er morgen denkt, er kommt nicht aus dem Bett, er kann nicht zur Arbeit, er will einfach nicht, er ist am Anschlag, er kann nicht mehr und weiß eigentlich auch, ich glaube, das kennt jeder von uns im Leben. Wo setzen Sie die Grenze, wo Sie sagen, ja, da sollte man sich mal Rat holen? Gibt es da eine Grenze? Ist das völlig interindividuell oder gibt es tatsächlich so Red Flags, wo ich sagen muss, okay, dann ist eine Grenze erreicht?
Es ist sicher sehr individuell. Für mich wäre ein ganz wichtiges Kriterium, kann ich als derjenige, der das Leid hat, dieses Leid irgendwie verstehen oder erklären? Also es ist ein Unterschied, wenn ich, sagen wir mal, Projektmanager bin und krieg vielleicht 4 oder 5 Projekte dann noch reingedrückt und dann ist noch jemand krank und dann ist der Chef cholerisch. Wenn ich das alles weiß und dann aufwache morgen, sag, jetzt kann ich einfach nicht mehr, ich bin tief erschöpft, ich muss was verändern. Und dann auch anfange, was zu verändern, dann finde ich das nicht unbedingt eine krankhafte Reaktion, sondern eigentlich ganz gesund. Ne? Aber wenn ich sage, ich mache eigentlich seit 20 Jahren denselben Job, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Arbeit und jetzt werde ich immer müder und erschöpfter und ich freue mich nicht mehr. Ich kann es mir eigentlich nicht erklären. Das wäre ein deutlicher Hinweis wirklich für eine depressive Störung und dann würde ich einen Arzt aufsuchen oder einen Therapeuten. Ja, da könnte man jetzt viele Beispiele konstruieren. Klar, Red Flags sind, wenn man nicht mehr leben will. Ja, egal aus welchem Grund. Also dann braucht man Hilfe, da kommt man, da sollte man, also kommt man alleine nur schwer raus, in der Regel. Aber diese Erklärbarkeit und die auch die eigene Fähigkeit daran, was zu verändern, wenn ich die nicht mehr finde. Ne, also wenn ich sage, ich weiß zwar, ich habe einen cholerischen Chef und 5 Projekte, aber ich kann mich überhaupt nicht wehren dagegen, dann ist es eher das Gefühl, dass ich nicht mehr wehren können, dass sie krank macht, als die Arbeit selbst. Und dann holen sie sich Hilfe. Aber im Zweifelsfall sicher eher Hilfe suchen, ne, und das alles mal erzählen, geteiltes Leid ist halbes Leid, als es lange, lange versuchen, mit sich selbst klarzukriegen. Und das Ausmaß des Leidens ist natürlich auch noch ein ganz entscheidender Faktor. Je höher das Leid und je größer die Einschränkungen, desto schneller sollte man den Arzt aufsuchen.
Und da eben auch keine Angst haben. Nicht? Auch Menschen wie wir, die in so einer Generation groß geworden sind, wo es halt einfach auch manchmal hieß, Mund abwischen, weitermachen, wieder aufstehen, keine Scheu, glaube ich, davor haben, einfach Hilfe zu suchen, bevor dann eben zu spät ist. Gut. Persönliche Frage, welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
Das passt jetzt ausgesprochen gut. Die Melancholie, die Botanik des Wahnsinns.
Okay, ja, das passt tatsächlich. Von wem ist das? Fällt Ihnen das ein? Mir geht es auch immer so, mir fallen die Autoren nicht mehr ein.
Das fällt mir jetzt gerade leider nicht ein.
Gibt es bei Ihnen noch irgendwas, was Sie unseren Zuhörern sagen möchten? Irgendwas, was Ihnen total am Herzen liegt, wo Sie sagen, da wollte ich schon immer eine Lanze für brechen?
Ja, also sowohl an alle Menschen, die im Medizinbetrieb schaffen, aber auch an Patientinnen und Patienten. Wir haben ja alle eingebläut bekommen an irgendeiner Stelle, dass Krankheiten unterteilt werden in diesen Bereich körperlich oder psychisch. Ne? Und so viele Patienten kommen zu mir und sagen, ah, mein Orthopäde hat gesagt, der Rückenschmerz ist psychisch. Und da geht mir dann immer ein Messer in der Hose auf, weil ich mir denke, nein, so kann man das nicht sagen. Und so holen wir auch unsere, so werden wir dem Leid nicht gerecht. So holen wir unsere Patientinnen und Patienten nicht ab. Ja, also Schmerz ist so ein komplexes Symptom, genauso wie alle anderen chronischen Symptome. Ob Schwindel, ob Juckreiz und so weiter, da gibt es immer körperliche und seelische Komponenten, die aufs Engste miteinander verknüpft sind. Ja, und also so ein Steckenpferd von mir, da erlaube ich mir jetzt mal ein Fremdwort, weil es so beeindruckend und so lang ist, die Psychoneuroendokrinoimmunologie, ja, die fasst gut zusammen, was sich da abspielt in dieser Blackbox-Psychosomatik. Und es gibt's nicht dieses nur körperlich oder nur psychisch. Ja, und in jedem einzelnen dieser Fälle muss man gucken, an welcher Schraube können wir denn drehen. Ja, medikamentös, krankengymnastisch, gesprächstherapeutisch, vielleicht auch einfach nur mit viel Akzeptanz dem eigenen Leid gegenüber, Lebensqualität wiederherstellen. Das ist mir ein echtes Anliegen, diese Breite an Psychosomatik zu vertreten und zu vermitteln, dass die Psychotherapeuten sich ihre Ziele nicht zu hoch setzen. So nach dem Motto, wir müssen jetzt den Schmerz wegtherapieren, das funktioniert einfach nicht, da kann man nur scheitern. Und auch an die Patienten, dass sie sich nicht abschrecken lassen, wenn dann jemand sagt, das ist jetzt psychisch, weil das so gerne gleichgesetzt wird wie, ja, ich bin doch nicht verrückt. Ja, sondern dass es so komplex ist und dass man da sehr differenziert drauf gucken muss. Und das können wir in der Psychosomatik, glaube ich, besonders gut. Mit Unterstützung der ganzen somatischen Medizin natürlich, weil das können wir nicht besonders gut.
Bei uns kommt die Psyche immer zu kurz bei unseren Patienten eben. Ich habe mich auch schon öfters mal so einen Spruch sagen hören, das ist eher psychisch bedingt, aber eben, ich glaube, jeder von uns kennt das, was Schmerz, wenn man mal mehr als ein paar Stunden Schmerz gehabt hat, was das mit einem machen kann, nach Unfällen etc., was das eben psychisch auslöst und eben, wenn es einem psychisch nicht gut geht, dann kommt auch relativ schnell die Infektionserkrankung obendrauf, würde ich jetzt mal behaupten. Man wirft mir vor, ich will immer das letzte Wort haben, aber das überlasse ich Ihnen mal. Wenn Sie drei Dinge benennen dürfen, die Sie auf einer einsamen Insel mitnehmen, welche wären das?
Gibt es denn die Grundnahrungsmittel und die Grundbedürfnisse, die sind befriedigt?
Genau, ja. Hängt von den Grundbedürfnissen ab, aber ja, im weitesten Sinne.
Also Essen und Trinken und Wärme. Ich würde mitnehmen, wenn das geht, mein iPad mit Internetzugang, um lesen und Musik hören zu können. Ich würde mitnehmen meinen gemütlichen Sessel und meine Familie.
Herr Dr. Becker-Pfaff, vielen herzlichen Dank. Es hat mir und dem Stefan, glaube ich, auch richtig viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt, an alle da draußen, die zugehört haben. Wenn es Spaß gemacht hat, wenn es gefallen hat, Daumen hoch, Lob dalassen, gerne auch sonst Kritik an die bekannten Adressen und Nummern. Wir danken ganz herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben, sich die Zeit genommen haben und sagen dann mal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Ich bedanke mich, dass ich dieses Fachgebiet hier an prominenter Stelle präsentieren durfte. Hat mir viel Spaß gemacht.
Sehr gerne, wir danken.